Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Rauf oder runter, das waren die einzigen Optionen bei der 14. Etappe der Tour de France. 4 Anstiege, davon 3 der ersten Kategorie, Regenschauer und schmale Straßen. Zwischenzeitlich bildeten sich gleich mehrere Gruppen, die um den Tagessieg kämpften.
Im Hauptfeld setzte allerdings UAE ein so hohes Tempo, dass am Schlussanstieg die Topstars übernahmen. Am Ende gewinnt wieder einmal Tadej Pogacar, Florian Lipowitz und Remco Evenepoel kämpfen sich ins Ziel, verlieren allerdings 10 Sekunden auf den ein oder anderen Podiumskandidaten. Wie heftig es heute wirklich war, bespreche ich mit unserem Mann vor Ort und damit grüße ich wie immer den Teammanager Ralf Denk.
Hallo, schönen Abend und schöne Grüße aus Frankreich.
Ralf, das war heute eine harte Etappe, so wie es aussah. Wenn ich jetzt ganz neutral nur auf das Ergebnis schaue und ich habe die Etappe nicht gesehen, dann lese ich, Pogacar gewinnt 38 Sekunden vor Del Toro und Sagan, 48 bzw. 50 Sekunden dahinter folgen Lipowitz und Remco Evenepoel. Lese ich da einfach aus den reinen Zahlen, dass das heute nicht optimal gelaufen ist bei euch, oder lese ich das falsch?
Nein, also ich musste da widersprechen. Also sowohl Remco als auch Florian sind ein großes Rennen gefahren. Und ich bleibe bei meiner Meinung, dass wir dann schlussendlich, wenn wir über das Podium reden, über Minuten reden. Und hier reden wir heute noch über Sekunden. Und wenn man mal einen Blick aufs Gesamtklassement wirft, dann ist zwischen Platz 2 und Platz 7 aktuell nur 1 Minute 20 Abstand. Es kommt das Zeitfahren noch, es kommen die Alpen noch. Und wir werden dann doch über Minuten sprechen, nicht über Sekunden. Und unsere beiden Jungs sind im Game, haben heute einen großartigen Fight geliefert. Wir sind da voll auf Kurs. Da ist auch keine schlechte Stimmung jetzt in der Mannschaft, sondern wir fokussieren uns auf das, was noch kommt. Und wir bleiben optimistisch.
Okay, dann lass uns direkt da reinsteigen, wo es richtig hart wurde, beim letzten Anstieg Richtung Ziel. Pogacar hat sich erst ein bisschen zurückgehalten, so wie es aussah. Da machte Decathlon vorne ein bisschen Betrieb. Und dann kam eine Attacke von Florian Lipowitz. Das sah erstmal sehr mutig aus. War das sowas, was ihr euch auch im Vorfeld zurechtgelegt hattet, oder war das von ihm eine spontane Entscheidung?
Nee, wir haben zu beiden gesagt, wenn ihr euch gut fühlt, probiert was. Am Schlussanstieg und Florian hat was probiert, also Chapeau, weil das Grundtempo war enorm hoch, aber er ist trotzdem losgefahren. Hat auch die Lücke aufmachen können. Sexas hat dann folgen können, dann kam Vingegaard, dann lief es wieder zusammen. Aber du brauchst zuerst mal den Mut, hier bei dem immens hohen Tempo zu attackieren. Vielleicht hat er oben dann an der Bergkuppe ein bisschen einen Preis dafür gezahlt, für diese Attacke. Aber wenn du nichts probierst, dann wirst du auch nicht den Unterschied machen. Und er hat dann ein paar Sekunden im Ziel drauf bekommen. Remco hat ihm auch ein Stück weit noch geholfen. Weil Remco war sehr, sehr stark auf die letzten 5 Kilometer, die wo eher flach waren. Und die haben, Florian und Remco waren in der gleichen Gruppe und haben gut zusammengearbeitet. Also Remco hat sehr viel Führungsarbeit da geleistet. Und von dem her ist es jetzt für uns, weil wir halt ein paar Sekunden verloren haben, überhaupt kein Weltuntergang, sondern wir werten die Etappe schon positiv und wir müssen fokussiert bleiben, was noch kommt.
Ja, ich hatte das Gefühl, die Attacke von Florian Lipowitz war auch so der Startschuss für die anderen, was zu tun. Danach hat Vingegaard vorne übernommen. Das war auch die Phase, wo Remco Evenepoel ein paar Probleme bekommen hat. Lass uns da nochmal drauf eingehen. Das war wieder ein steiler Abschnitt, wo er ein bisschen zu kämpfen hatte. Er kommt dann tatsächlich wieder, auch das haben wir ja schon gesehen, kommt wieder hin und fährt dann noch richtig stark in der Ebene oben zu Ende. Ist das was, wo ihr wirklich drauf schaut und sagt, okay, was machen wir mit ihm, wenn es richtig steil wird? Oder wie hast du das gesehen?
Ja, zuerst muss man einmal sagen, dass wir eigentlich heute zwei Leute sich vom Podium verabschiedet haben. Das ist einmal Matthias Skillmose und einmal Tom Pidcock, über den wir auch gestern gesprochen haben. Die sind eigentlich, wenn jetzt die sind über zwei Minuten jetzt zurück in Richtung Podium. Die haben sich da eigentlich eher verabschiedet. Das heißt, der Kreis der Podium-Aspiranten ist kleiner geworden. Und dass Remco ein Stück weit dann gehen lässt, das zeigt auch, wie clever er oder wie gut er auch seinen Körper einschätzen kann. Und er explodiert nicht voll, er nimmt einfach einen Tritt raus, fährt dann sein Tempo und sobald es ein Stück weit flacher wird, kann er seine Zeitfahrqualitäten einsetzen und kann er oft mal Lücken wieder zufahren. Man hat es auch, als er vor zwei Jahren hier Dritter geworden ist bei der Tour de France, ähnlich gesehen. Da war er auch nie ganz mit den Besten am Berg, kam aber immer wieder zurück und es ist halt so sein Fahrstil. Und das ist auch für uns, geht das voll in Ordnung. Und es hat auch Florian gut getan, dass Remco von hinten nochmal kam. Und dann haben sie schön auf die letzten 5 Kilometer zusammenarbeiten können.
Das heißt, im Gesamtklassement, wie du gerade schon gesagt hast, bleibt es super eng. Das bedeutet auch das hast du schon angedeutet, ihr werdet mal die Ruhe bewahren und so weiter machen wie bisher, nehme ich an. Und jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen und überlegen, okay, wie machen wir das, dass wir da anders agieren, anders hinterherkommen.
Nee, schau her, also vor der Etappe war ja in Sachen Podium auch noch Matthias Skillmose und Tom Pidcock und auch Lenny Martinez in Schlagdistanz, aber die haben sich heute meiner Meinung nach als Aspiranten verabschiedet und der Kreis ist kleiner geworden, die ums Podium fahren, aber es sind immer noch 6 Fahrer. Das ist Jonas Winniger, das ist Remco Evenepoel, das ist Paul Sexter, Juan Ayuso, Florian Lipowitz und Isaac Del Toro. Das sind die Kandidaten, die wo meiner Meinung nach das Podium unter sich ausmachen. Und die Tour de France ist noch über eine Woche. Und da werden wir auch bei den Genannten jetzt irgendwann über Minuten reden.
Und vielleicht ist es morgen auch schon soweit, wie wir dann vielleicht in der Vorschau nochmal drauf eingehen können. Was mich noch interessieren würde, es war heute offensichtlich, dass ganz oft der Name Lippo von den Fans geschrien wurde. Er hat auch im Interview dann gesagt, dass er sich bedankt für diesen großartigen Support. Hast du das heute auch wahrgenommen, dass viele deutsche Fans heute die Gelegenheit genutzt haben, dass die Tour in die richtige Richtung kommt?
Also erstens muss man den Organisatoren ein Kompliment machen, dass sie die Strecke so gebaut haben, dass die Strecke von gestern und von heute sich wiedergefunden haben. Also das war alles so der Großraum um den Ballon der Alsace. Das ist so der Hauptberg in der Region und den kannst du von links, von rechts und von hinten und von vorne hochfahren. Und wir sind gestern in die Region gefahren und auch heute. Das heißt, es war für die Zuschauer relativ einfach, da mit ihren Wohnmobilen oder in Pensionen, wo sie untergebracht sind oder vielleicht ein Stück weit weiter her, die 2 Tage zu genießen. Und das ist auch das, was ich immer wieder mal in den Ring schmeiße. Wir müssen das zentralisieren, dass es für den Fan einfacher ist, da vor Ort zu sein und vielleicht nicht nur einen Tag, sondern 2 Tage. Und die 2 Tage jetzt, die haben perfekt harmoniert von der Strecke, weil das kurze Wege waren. Und deswegen waren auch deutlich mehr Zuschauer, als wenn wir nur über einen Berg fahren und dann fahren wir zum nächsten und fahren wir zum nächsten. Sondern wenn man sich gut positioniert hat und gestern und heute zusammenzählt, dann hat man vielleicht die Rennfahrer 3, 4, 5 Mal gesehen. Und das ist eigentlich das Interessante. Und deswegen waren heute viel, viel mehr Zuschauer als wie sonst auf den Etappen. Was natürlich schön war, ist an der deutschen Grenze. Und in der Tat waren viele Deutschlandflaggen und viele Lipowitz-Aufschriften auf der Straße und so weiter. Das gibt natürlich Florian enorm viel Kraft und er ist ja schon da so der deutsche Fanboy und was ich ihm mal mega gönne.
Auf jeden Fall, das kann nur helfen. Ralf, ich möchte heute einen Blick werfen auf die prominenteste Neuverpflichtung, die ihr ja vor einem knappen Jahr getätigt habt. Es geht um Remco Evenepoel im Hintergrundthema. Ganz kurz zum Einstieg, die nicht ganz mit seiner Historie vertraut sind, ein paar Fakten. Er war in der Jugend ein sehr guter Fußballer, kam verhältnismäßig spät zum Radsport im Alter von rund 17 Jahren, schlug dann aber voll ein. Er wurde als Belgier natürlich gleich verschrien als Wunderknabe, Nachfolger von Eddy Merckx etc. Die Hoffnungen waren riesig. Und er ließ auch in den ersten Jahren die Erfolge nur so purzeln. In der U23-Kategorie, die hat er gar nicht gebraucht, weil er mit 19 Jahren gleich beim Profi-Rennstall De Koninck Quickstep unterschrieb. 2020 dann ein kleiner Rückschlag für ihn, ein heftiger Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt, ein Beckenbruch und damit erstmal eine längere Pause, von der er sich ein Jahr später aber zurückkämpfte und dann folgten Triumphfahrten, wie sie viele vor allem im Zeitfahren im Kopf haben. Weltmeister, Doppel-Olympiasieger, ein absoluter Superstar, schon bevor er zu euch kam. Meine Frage an dich, wie hast du ihn als erstes wahrgenommen, wie er in die Szene kam und was war so dein erster Eindruck von ihm?
Der erste Eindruck, der war nicht direkt von mir. Das war dortmals unser Nachwuchschef Christian Schroth und der hat mich mal von einem U19-Rennen dortmals angerufen. Sagt, hey, da ist ein Belgier, der fährt jede Etappe alleine vorne weg. Und dann hat er eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, dann sieht man den nie mehr und dann gewinnt. Der hat alles gewonnen auf der Rundfahrt, was zum Gewinnen gab und immer mit minutenweise Vorsprung. Da habe ich gesagt, ja, habe ich jetzt nicht so ernst genommen, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe dann das erste Mal Remco gesehen, 2018 bei der Radweltmeisterschaft in Innsbruck. Und da hat er das Juniorenrennen gewonnen, obwohl er zuerst mal einige Minuten hinter dem Feld war, weil er in einem Sturz verwickelt war. Und dann hat er die einige Minuten wieder alleine geschlossen. Und dann ist er durchs Feld und vorne rausgefahren und ist Juniorenweltmeister geworden. Also schon dann den Namen ernst genommen. Und da hat man das auch mir schon sehr gut gefallen und imponiert, wie er dann auch seine Rennen gewonnen hat. Und er ist dann relativ schnell Profi geworden, hat die Klasse U23 übersprungen. Und ja, wie du gesagt hast, ist dann auch schnell Straßenweltmeister geworden, Zeitfahrweltmeister, Doppel-Olympiasieger, hat die Vuelta gewonnen, hat aber auch klassische Eintagesrennen gewonnen, wie in San Sebastian. Und für mich war klar, das ist ein Ausnahmekönner, der kommt nicht aus dem Radsport, der hat auch seine Jugend nicht im Radsport verbracht. Also der ist jetzt nicht schon ab U11 oder U13 Rennen gefahren, sondern erst ab der U19. Und vielleicht kann man da noch mehr draus machen, als wie er eh schon konnte. Und das ist schon auch ein Stück weit unser Kalkül, mit ihm definitiv gleichwertige Siege noch zu erringen. Vielleicht kann man ihn auch noch mal ein Stück weit besser machen bei den längeren Bergen. Und das ist so unsere Idee. Aber ich habe auch gewusst, dass ich nicht alleine bin, ihn zu verpflichten. Die ganze World Tour, also 18 Mannschaften gibt es in der World Tour, die wollten den verpflichten. Und er war zu der Zeit und ist immer noch ein Ausnahmekönner und eine Persönlichkeit im Radsport. Ich nenne sowas auch einen Icon Rider, also einen ikonischen Rider oder ikonischen Fahrer, weil er halt auch, sage ich mal, die Medien anzieht und polarisiert.
Das definitiv. Wie war denn so dein Eindruck in den Gesprächen dann mit ihm? Natürlich hat er wahrscheinlich mit mehr als einem Team gesprochen, als er dann aber mit dir da saß und jetzt hast du ihn ja auch schon eine Weile kennengelernt. Was ist der für ein Typ? Weil nach außen hin, du hast es schon gesagt, er ist eine schillernde Persönlichkeit, die ganze Welt schaut auf ihn. Wie erlebst du ihn da in einem Trainingslager oder eben auch, wenn er vor dir sitzt und ihr ein Gespräch habt?
Ja, also wie bei allen großen oder wie bei den meisten, nicht bei allen, wie bei den meisten großen Sportstars, Remco nimmt seinen Beruf sehr, sehr, sehr ernst. Und er überlässt eigentlich was so das Training, die Regeneration, die Ernährung und alles, was da außen rum ist, da überlässt er auch nichts dem Zufall. Also klar, er hat massiv Talent. Aber er ist auch ein massiv harter Arbeiter. Und nur wenn diese zwei Kombinationen aufeinandertreffen, dann, glaube ich, kommen wirklich die ganz großen Siege. Also Talent allein und ein mittelmäßiger Arbeiter, das reicht heute im Spitzensport. Und ich glaube, da kann ich sogar sportartenübergreifend sprechen. nicht mehr aus. Also du musst beides vereinen. Das sieht man ja jetzt auch. Ich bin jetzt kein Fußballexperte, aber wenn ich mal den Haaland anschaue im Fußball oder den Ronaldo, das sind ja ganz, ganz große Talente, aber auch ganz, ganz große Arbeiter. Und so würde ich Remco auch beschreiben.
Was hat er denn jetzt schon in diesem Jahr auch zu euch gebracht? Merkt ihr direkt auch eine andere Aufmerksamkeit, gerade von internationalen Medien? Ich denke mal, die Deutschen sind natürlich auch auf Florian Lipowitz konzentriert. Aber der ist ja einfach definitiv eine Marke. Wir hatten schon die ganzen Erfolge aufgezählt. Merkt ihr das, dass nochmal ein anderer Fokus auch auf euch als Team liegt oder hat sich da gar nicht so viel verändert?
Nee, wir stehen natürlich mehr im Fokus und wir merken das ja auch, wenn wir bei den Rennen sind vor dem Start. Unser Bus, wenn Remco fährt, ist immer belagert. Das ist erinnert mich an die Zeiten, wo Peter Sagan bei uns gefahren ist. Das war ja auch für mich ein sehr ikonischer Fahrer. Und ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, macht es Sinn, Remco zu verpflichten oder nicht? Und ich habe mir dann auch so mal die Historie angeschaut, als Peter Sagan bei uns war. 2019 war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für uns. Wir haben ja im Jahr 2019 47 Rennen gewonnen. Wir haben den zweiten Platz in der Weltrangliste belegt. Und Peter Sagan war in der Blüte seiner Karriere. Aber Peter Sagan hat in dem Jahr nur 4 große Siege für uns eingefahren. Große Siege, wichtige Siege, aber in seinem Windschatten haben auch andere Jungs, wie ein Max Schachmann, wie ein Emanuel Buchmann, wie ein Pascal Ackermann, wie ein Sam Bennett, die restlichen Siege von uns eingefahren. Also über 40 Siege haben die Jungs eingefahren. Und das hilft natürlich auch junge Leute, die genannten waren alle sehr jung in 2019. Wenn du so eine Galionsfigur hast vorne, die dir den Druck von der ganzen Mannschaft nehmen, weil wenn die Medien da sind, die wollen jetzt zuerst mal mit Remco sprechen. 2019 wollten die Medien nur mit Sagan sprechen. Das heißt, es war eine mega Entlastung für die, vor allem für die jungen Rennfahrer, dass die sich wirklich auf ihren Sport konzentrieren konnten. Und dann haben die angefangen, Radrennen zu gewinnen. Und von dem her ist so ein ikonischer Fahrer für ein Team immer mega wertvoll. Ist natürlich nicht einfach, weil es nur eine Handvoll gibt. Aber wenn du einen hast, dann hilft es der ganzen Mannschaft.
Was allerdings nicht ganz einfach ist, denke ich mir wiederum, die Kehrseite der Medaille, dass da sehr viel Fokus drauf liegt und er natürlich auch viel mit den Medien spricht, dass es den Eindruck macht, dass er auch da sehr viel emotionenfreien Lauf lässt. Er diskutiert gerne mal im Feld, er sagt auch öffentlich, wenn ihm irgendwas nicht passt. Wie geht ihr mit sowas um oder ist es halt auch ein Teil, den man mit so einem Typen von Fahrer, mit so einem ikonischen Fahrer, wie du ihn bezeichnest, einfach mit dazu nimmt?
Ich glaube, dass genau diese Typen in der Sportwelt gefragt sind. Weil es will ja keiner so einen Allklappentypen. Also das hat sich ja eh massiv geändert, seit wir Social Media haben. Ist es ja sehr, sehr viel sensibler, was die Rennfahrer sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen. Das gilt auch wieder für den gesamten Sport. Und wenn mal einer was anderes sagt, dann wird das da geteilt und kommentiert. Das gab es ja früher sonst nicht. Also einerseits ist es für die Rennfahrer schwerer, da wirklich die Balance zu finden, das Richtige zu sagen. Aber ich finde immer, man muss auch was sagen, um im Gespräch zu bleiben. Wenn du nur immer sagst, ja, das Rennen war schwer und es hat nicht ganz gereicht und die anderen waren besser und morgen versuchen wir es wieder. Wenn du immer solche Interviews gibst, ohne Inhalt oder ohne richtigen Inhalt, dann ist das für die Fans, glaube ich, nicht befriedigend. Sondern wenn einer wirklich mal auch die eine oder andere Ansage polarisierend raushaut, dann ist es sicherlich, glaube ich, für die Identität des Sportlers, der Mannschaft besser, als wenn man nur so allglatte Antworten immer gibt.
Ja, polarisiert, definitiv. Sehr, sehr spannend, diese Personalie, die ihr euch da geholt habt. Ja, wir schauen natürlich noch auf morgen. Es ist wieder eine sehr harte Etappe, inklusive Bergankunft zum Plateau des Saint-Lizons. Ja, was erwartest du dir von morgen, nachdem heute schon richtig hart gekämpft wurde? Das könnte nochmal richtig zehrend werden, oder?
Ja, morgen ist eine mega schwere Ankunft. Wir kennen die Ankunft von vom Kriterium die Dauphiné. Das hat dort oben auch schon mal geendet. Und die Anfahrt ist vielleicht jetzt nicht ganz so schwer wie heute. Das heißt, es ist nicht ganz so eine Berg- und Talfahrt über den ganzen Tag verteilt. Ich glaube, dass es morgen definitiv vielleicht sogar eine größere Ausreißergruppe geben wird. Aber ich glaube, dass der Schlussanstieg zu stark ist und wir sind morgen wieder vor dem Ruhetag. Das heißt, jeder wird morgen nochmal alles in die Waagschale schmeißen und es wird ein harter Kampf auch ums Podium morgen stattfinden am Schlussanstieg. Und deswegen glaube ich, dass die Gruppe der Favoriten, ähnlich wie heute, sich den Sieg da oben unter sich ausmachen. Und Pogacar wird wieder der sein, den wo es zu schlagen gilt. Und ich glaube nicht, dass morgen da eine Ausreißergruppe zum Zug kommt. Und für uns gilt es, ja, Florian und Remco bestmöglich in Position zu fahren, wenn der Berg beginnt und der Finalanstieg beginnt und dann soweit die Füße tragen. Ja. Und wir haben vorher darüber gesprochen, es sind 6 Leute, die wo um 2 Plätze am Podium kämpfen aktuell. Und es wird ein harter Kampf. Und wir reden aktuell über Sekunden und vielleicht trifft es den einen oder anderen von den 6 genannten auch schon morgen mit Minuten Abstand. Ich hoffe nicht unsere Jungs und ist auf jeden Fall morgen nochmal eine ganz, ganz schwere Etappe vor dem Ruhetag.
Wenn sich eure Jungs wieder gut fühlen, sind dann wieder Attacken, wie wir es heute von Lipowitz gesehen haben, wieder denkbar?
Ja klar, Angriff ist meiner Meinung nach schon oftmals die beste Verteidigung. Und nur abwarten macht jetzt auch keinen Sinn. Und Florian liegt aktuell auf Platz 6, also nicht auf Podium. Es ist nicht weit zum Podium, aber er muss Sekunden gut machen. Und ich hoffe, er fühlt sich gut und dann kann er was probieren.
Wunderbar. Wir werden es uns wieder anschauen und uns natürlich danach wieder darüber unterhalten. Jetzt kommt erstmal gut rüber. Ich glaube, es ist auch kein kurzer Transfer heute und dann hören wir uns morgen wieder.
Nee, es sind heute über 2 Stunden Transfer.
Das ist ein weiter Weg. Kommt gut an und bis morgen.
Sehr gerne und schönen Abend nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.